Herzlich willkommen bei meinem Podcast Nicht mit ohne Senf. Der Konfirmator Andreas Krippentrog meldet sich aus Merdingen. Heute Folge 9. Ich diskutiere wieder mit meiner Frau über die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Das Gehirn, Orchester ohne Dirigent?
Das ist die Frage nach dem Menschenbild.
Wie sie beantwortet wird, wirkt sich auf viele andere große Fragen aus.
So wie man über den Menschen denkt und spricht, so behandelt man ihn auch.
Der Mensch ist bei allem Respekt zunächst eindeutig ein Mängelwesen.
Dass es aber schafft, seine Defizite zum Beispiel gegenüber vielen besser angepassten Tieren zu kompensieren und auszugleichen.
Er hat zum Beispiel kein Fell wie der Eisbär gegen die Kälte, aber er hat eine Hightech-Daunenjacke und die kann mehr und ist besser als das Fell des Eisbären. Als Erfinder und Techniker ist der Mensch ein Kulturwesen. Rein materialistisch betrachtet ist der Mensch das, was er ist.
Wie sein Körper in Gang bleibt, beschäftigt ihn sehr.
Wie gut ist eigentlich der Mensch?
Das hängt davon ab, wie er sich benimmt.
Soziologisch betrachtet ist er ja erstmal wie ein unbeschriebenes leeres Blatt. Das wird aber schon bald durch viele Eindrücke von außen geprägt.
Aber auch verunstaltet.
Humanistisch wird dem Menschen aber zumindest ein guter Kern zugestanden. Philosophisch und psychologisch beurteilt ist der Mensch das, was er aus sich macht.
Aber anteilig auch das Unterbewusstsein mit ihm oder sein Glaube aus ihm machen. Und nie ist der Mensch allein. Ja klar, er ist ein soziales Wesen, das in Beziehungen lebt und nur so leben kann.
Ich denke, ein Mensch muss nicht nur wissen, wer er ist, sondern auch, wem und zu wem er gehört. Und wenn der Mensch so vielschichtig ist, dann sollte er eigentlich keine seiner Schichten überbetont,
aber auch nicht unterbewertet werden. Sie gehören zusammen. Der Mensch ist von allem etwas.
Umso erstaunlicher ist, dass die moderne Gehirnforschung das in Frage stellt. Sie glaubt, den einen Schlüssel zum Burgfried, zum Innersten des Menschen gefunden zu haben. Wo?
Ich nehme mal an, in seinem Gehirn. Das klingt sehr speziell.
Also Vorsicht, denn Spezialisierung in der Wissenschaft führt auch schnell zu Reduktion.
Und wann passiert das?
Wenn die Engführung sich breit macht, das Komplizierte vereinfacht wird. Wer kann noch mit Vielschichtigkeit und Widersprüchen umgehen und mehrdimensional denken?
Sogar fernseherprobte JournalistInnen reiten bei ihren Polit-Talks immer öfter penetrant auf einer Sache herum. Wie ist das in der Wissenschaft?
Ein Reduktionismus, der wissenschaftlich vertreten wurde, ist zum Beispiel der genetische, der den Menschen auf seine Erbanlagen festlegt. Die Gene bestimmen das ganze Leben. Das ist zwar mittlerweile überholt.
Umgang und Umgebung prägen den Menschen gemeinsam mit den Erbanlagen. Trotzdem machte 1993 kurz die Entdeckung eines schwulen Gels Schlagzeilen, das angeblich Homosexualität festlege.
Und dass sogar einmal ein Gottesgen behauptet wurde, zeigt, dass Wissenschaftler und Gläubige weiter munter sich gegenseitig reinreden und sich einmischen, obwohl Glauben und Denken doch getrennt und ihre Behauptungen auf den eigenen Bereich beschränkt sein sollen. Für den Biologen Richard Dawkins zum Beispiel ist Religion eine genetisch verankerte Anpassungsstrategie.
Wozu?
Religion soll das Leben und Überleben des Menschen sicherstellen. Aber Reduktionen haben wegen ihrer Einseitigkeit meistens sowieso keinen Bestand. Vereinfachungen scheitern früher oder später an der Wirklichkeit,
die ebenso kompliziert ist, wie sie ist.
Und den Menschen nur äußerlich, materialistisch zu betrachten und nicht auch innerlich als Geistwesen mit einem persönlichen Erleben, kann sein Wesen nicht wirklich erfassen.
Wo steht die Hirnforschung?
Seit Albert Einsteins Relativitätstheorie steht keine wissenschaftliche Aussage rein für sich da, also auch die nicht der Gehirnforscher, sondern sie ist immer auch bestimmt von der Perspektive des Wissenschaftlers.
Also eine reine Objektivität gibt's nicht.
Auch der Beobachter des Gehirns steckt immer mit drin in seiner Beobachtung. Die Konstruktivisten behaupten zudem, dass die Wirklichkeit überhaupt erst vom Menschen hin und her gestellt wird, eben eine Konstruktion ist, die die Wirklichkeit an die Wahrnehmung anpasst. Man sieht nur, was man sucht. Und schon Karl Valentin sinnierte, es ist komisch, es passiert jeden Tag genau so viel, dass die Zeitung davon voll wird. Diese Perspektive auf die Wirklichkeit wiederum passe dann ganz gut zu den Erkenntnissen der modernen Gehirnforschung, die den Menschen ganz auf sein Gehirn reduziert und davon ausgeht, dass das Gehirn dem Menschen sogar personale Eigenständigkeit und geistige Realität nur vorgaukelt. Mit Hilfe neuer bildgebender Verfahren wie der funktionellen Kernspintomographie, die Prozesse in Bereichen des Gehirns sichtbar macht, ist zum Beispiel der Hirnforscher Wolf Singer vom Max-Planck-Institut in Frankfurt zu dem Schluss gekommen, alle seelisch-geistigen Regungen lassen sich rein neurophysiologisch beschreiben und erklären. Singer hatte im Gehirn elektrische Bereitschaftspotenziale für eine Aktivität bereits 300 Millisekunden vor ihrer eigentlichen Ausführung gemessen. Er folgerte daraus, der bewusste Willensentschluss zu einer Handlung geht dieser nicht voran, sondern folgt ihr.
Das heißt, wir tun also nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun.
Alle seelisch-geistigen Vorgänge lassen sich als reine Produkte des Gehirns auf eine materielle Basis reduzieren. Sie haben den neurophysiologischen Vorgängen gegenüber kein eigenständiges, unabhängiges Sein. Und weil nur gleichwertige Größen zueinander in Beziehung treten bzw. sich beeinflussen können, besteht auch zwischen Materie und Geist keine Verbindung, außer dass Geist grundsätzlich von Materie regiert wird, jedenfalls unter evolutionistischen Denkvoraussetzungen.
Auch wenn niemand einem erklären kann, warum die Evolution nicht bei den ja bestens angepassten Mikroorganismen stehen geblieben ist.
Wenn es einen höheren Geist gäbe, wäre er evolutionistisch aus der niedereren Materie abzuleiten. Für diesen erkenntnistheoretischen Reduktionismus bleibt am Ende nur die Materie, in dem Fall das Gehirn, übrig. Aber das Gehirn ist ein Orchester ohne Dirigent, das sich selbst leitet. Alles subjektive Erleben kann objektiviert, biologisch gefasst, erklärt und verstanden werden.
Nebenbei kann einem sowieso nur im übertragenen Sinn als Schöpfer bezeichneten Gott jetzt guten Gewissens als Bewusstseinsphänomen im Schläfenlappen seinen alten Teil zugewiesen werden. Resonanz?
Der australische Neurowissenschaftler John Eccles in seinem Buch »Das Ich und sein Gehirn« mit der These eines Liaison-Gehirns, das sich des materiellen Gehirns bedient. Und der Philosoph Karl Popper, Widersprachensinger, prominent und geistreich. Dabei ist Singers neurophysiologischer Reduktionismus der reinste Horror, denn er bedeutet ja das Ende des Ich, das Ende des Willens und Wollens.
Und das Ende von Bewusstsein und Verantwortung.
Der Mensch kann durch bloße Gehirnstimulationen dirigiert und manipuliert werden. Die Psychologie mit ihren langwierigen Therapien wird verschmolzen mit der viel schnelleren Neurowissenschaft.
Und was wird dann aus dem guten alten Humanismus?
Der wird den Neuronen geopfert.
Der Mensch bleibt dabei also auf der Strecke.
Er wird zu neurologischem Arbeitsmaterial, zum bloßen Objekt degradiert.
Das entspricht aber in keinster Weise meiner Erfahrung. Denn wenn ich sage, weiß ich eigentlich schon, was und wer gemeint ist. Und warum sollte das Gehirn regelmäßig die gleiche Vorstellung von einem ganz bestimmten Ich erzeugen und vortäuschen, wenn es das gar nicht gibt?
Dass die neurophysiologischen Korrelate subjektiver Erlebnisse sich im Gehirn in bestimmten Regionen aufzeigen lassen, bedeutet eben noch nicht, dass sie nur dort angesiedelt oder nur dort erzeugt werden. Zum Beispiel kann Hunger Bilder von Essbaren in unserem Gehirn erzeugen. Nicht nur einmal und nicht immer die gleichen, aber immer von Lebensmitteln. Diese Bilder können nicht vom Gehirn nur vorgegaukelt sein, denn sie setzen meinen Hunger und die davon unabhängige Existenz von etwas Essbarem wo auch immer voraus.
Hat die moderne Gehirnforschung demnach also noch keine wirklich umstürzend neuen Fähigkeiten und Möglichkeiten des Gehirns entdeckt?
Nein, sie hat vielleicht hingerissen von den bunten Bildern ihrer Tomographen den leichter zugänglichen materiellen Hirnstrukturen gewissermaßen zusätzlich die Funktionen eines geistigen Ich übertragen und aufgebürdet.
Ich verstehe, das Gehirn muss jetzt alles richten.
Keine Engführung, sondern wirklich bahnbrechend wäre, mit einer Wirklichkeit zu rechnen, die außerhalb des Wirkungsbereiches der messbaren neurophysiologischen Prozesse liegt, beziehungsweise ihnen gegenübersteht. Hirnforscher können deren Existenz zwar als bloße Vermutung und nicht ihr Fach abtun, aber den zahllosen Erlebnissen und Erfahrungen unseres Lebens können wir jedenfalls weiterhin vertrauen. Dass sie nur Trugbilder des Gehirns sind, ist nicht erwiesen. Denn ununterbrochen und selbstverständlich verarbeiten wir sie geistig, füllen sie inhaltlich und deuten sie sprachlich. Wie der Musiker, der, nehmen wir einmal an, sein Gehör verloren hat, also völlig taub ist, kann eine Musik ihn dann trotzdem emotional berühren, auch wenn er nur ihre Noten lesen kann.
Ich denke, das Stück wird ihn nur dann ergreifen können, wenn er es kennt, zum Beispiel, weil er es geschrieben hat oder es wiedererkennt, weil er sich an eine frühere Aufführung erinnert.
Und wenn dabei in seinem Gedächtnis ein musikalisches Auffassungs- und Deutungssystem gespeichert wurde. Alles unmöglich ohne so etwas wie Eccles Liaison-Gehirn.
Auch religiöse Erfahrungen können wohl ziemlich einfach durch elektromagnetische Stimulationen hervorgerufen
und im Gehirn lokalisiert werden. Ja, aber die Tatsache, dass sie von neurophysiologischen Ereignissen begleitet sind, sollte selbstständige Zonen und Räume dahinter nicht von vornherein ausschließen. Und nicht nur für Bottom-up-Vorgänge von unten nach oben, sondern auch für Top-Down-Ereignisse von oben nach unten. Aus der unsichtbaren in die sichtbare Welt, aus der Ewigkeit in die Zeit und überhaupt für eine offene Wirklichkeit offen sein.
Und wo geschieht das?
Mit seiner Beschreibung des Menschen als Schöpfung in Leib, Seele und Geist hat das biblisch-christliche Menschenbild ganzheitlich immer schon mit einer offenen Wirklichkeit gerechnet und damit die Würde und die Freiheit des Menschen begründet. Er darf wissen, wer er ist und vor allem, wessen er ist.